von den Rechnernetzen. Das letzte Mal hatten wir ja die Grundlagen und also Unterscheidung zwischen lokalen Netzwerken, Weitverkehrsnetzwerken. Wir hatten die Unterscheidung zwischen einem Festnetz und dem Verfahren, das da drüber läuft und dann dementsprechend, wie die Nutzung der Luft im Sinne von WLAN ist, wie sich da die einzelnen beteiligten Rechner bzw. Geräte koordinieren. Jetzt geht es um die Anwendung. Da würden wir uns konkret heute anschauen, was das Client-Server-Modell ist. Das ist das am weitesten verbreitete. Wir schauen uns kurz an, welche Verschlüsselungsmöglichkeiten das es gibt und dann natürlich auch entsprechend digitale Signaturen, die sehr eng mit der Verschlüsselung zusammenhängen. Zunächst mal kurz verteilte Anwendungen. Da versteht man effektiv eine Anwendung, die aus mehreren Komponenten besteht. Und diese Komponenten, die können jetzt auf verschiedenen Rechnern ablaufen. Und deshalb ist es notwendig, dass man hier die Notwendigkeit hat, dass diese Komponenten über ein Netz miteinander kommunizieren. Das Netz kann ein WLAN sein, das kann ein lokales Netz sein, das kann aber auch ein Weitverkehrsnetz sein. Und typischerweise ist es so, dass eine Komponente einen Dienst anfragt und eine andere Komponente den Dienst erbringt. Ein wichtiger Aspekt, der hier Rolle spielt, ist die Heterogenität. Das heißt also hier, es gibt diese Flexibilität, dass die Geräte von ganz unterschiedlichen Herstellern kommen. Die Heterogenität bezieht sich auch auf die Art des Betriebssystems. Ob jetzt hier ein Apple-Betriebssystem, ein Linux-Betriebssystem oder ein Windows-Betriebssystem dahinter sich verbirgt. Es heißt auch, dass es nicht nur Rechner sind, sondern es können auch Geräte sein, beispielsweise Drucker, Scanner, aber auch Sensoren, die im Grunde genommen nur Daten erfassen und diese Daten an irgendwelche anderen Rechner zur weiteren Verarbeitung weitergeben. Und die Anwendung, die man hier hat, ist ein wichtiger Punkt, so die gemeinsame Nutzung von Ressourcen. Das heißt also, wenn Sie jetzt mehrere Laptops haben, die nutzen beispielsweise den Drucker gemeinsam. Ein anderer Punkt ist die Kommunikation und ein dritter ist die Koordination der Aktivitäten. Da muss man sich jetzt sowas vorstellen. Denken Sie dran an die Wettervorhersage. Das ist typischerweise eine ganze Menge von Rechnern, die dort involviert sind. Und da ist es so, dass für jeden Rechner, der ist für einen bestimmten Bereich zuständig und da ist natürlich so eine Koordination notwendig, dass beispielsweise, wenn ein Rechner für eine kleine Region neue Erwartungswerte für das Wetter berechnet hat, dann gibt er das an seine entsprechenden anderen Partnerrechner weiter, die dann dementsprechend wieder ihre eigene Vorhersage für ihre eigene Region wieder entsprechend aktualisieren. Das heißt also hier, die Koordination ist so, dass man hier, der eine macht was, übergibt das Ergebnis an den nächsten, der baut darauf wieder auf und generiert möglicherweise dann wieder neue Ergebnisse. Und das sind so die wichtigsten Tätigkeiten oder beziehungsweise die wichtigsten relevanten Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Das Client-Server-Modell ist das Modell, das am weitesten verbreitet ist für verteilte Systeme oder verteilte Anwendungen. Und das dient zur Strukturierung von so einer Anwendung. Und wie ich jetzt vorher schon gesagt habe, es gibt zwei Kategorien von Komponenten von Anwendungen oder Anwendungskomponenten, nämlich die sogenannten Server und die Clients. Server sind die, die Dienste zur Verfügung stellen. Das heißt, die warten effektiv auf Clients, dass diese den Dienst in Anspruch nehmen würden. Wichtig ist so, dass die Server a priori die Clients nicht kennen. Das heißt also, sie wissen nicht, wer sie alles kontaktieren wird. Und es gibt Ausnahmen, beispielsweise in Unternehmen, wo man also sagt, okay, es darf nicht jeder mit unseren Servern kommunizieren beziehungsweise Daten abfragen, sondern da sagt man, okay, es gibt die und die Clients und da trägt man typischerweise die Rechnernummer der entsprechenden Rechner ein und dann können von beispielsweise von außerhalb Mitarbeiter auf die entsprechenden Rechner zugreifen und auf die Weise hat man einen gewissen Sicherheitsschutz, dass nicht irgendein x-beliebiger Rechner darauf zugreift, sondern alle nur die Bekannten und zwar vorher vereinbarten. Und das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber im Informatikgebäude in Garching kann sich nicht da jeder Laptop über WLAN in das WLAN-Netz einloggen, sondern jeder muss vorher registriert sein, damit er überhaupt in das WLAN-Netz reinkommen kann. Und insofern sind hier die Clients natürlich bekannt. Aber das können sie natürlich nicht machen, wenn sie beispielsweise Amazon Waren verkaufen wollen, dann wollen sie natürlich, dass jeder x-beliebige nach Möglichkeit die Waren kaufen kann und sie wollen das nicht einschränken, dass sich jemand vorher registriert, dann kriegt er mit der Post irgendwas und so weiter. Das heißt, dann gehen die Leute einfach woanders hin und kaufen woanders was. Sie wollen also die Hürde dann nicht zu hoch machen. Der Ablauf ist typischerweise so, der Client ruft die Operation des Servers auf und wartet typischerweise. Das heißt, der wartet hier, bis das Ergebnis wieder zurückkommt und hier findet dann die Berechnung auf der Serverseite statt. Und Sie können es anders programmieren mit den Threads, wo die Möglichkeit besteht, dass Sie parallel sozusagen Prozess-Threads ablaufen lassen können, die auf dem Rechner parallel laufen, aber derjenige, der die Anforderung losgeschickt ist, der bleibt typischerweise blockiert. Hier, das habe ich schon gesagt, die Clients sind a priori beim Server nicht bekannt und die Clients oder beziehungsweise die Server kann man sich sowas vorstellen, die warten kontinuierlich auf irgendwelche Anforderungen. Und das ist so eine Endlosschleife, also hier haben Sie eine Endlosschleife, die auf einem Server abläuft und er wartet auf irgendwelche Anforderungen an einen bestimmten Empfangsport, der reinkommt. Und wenn eine Anforderung kommt, dann führt er sie aus, erzeugt die Antwort und sendet die dann zu dem entsprechenden anfordernden Client zurück. Und dann wartet er wieder auf den nächsten. Das ist so, bei großen Systemen wird es dann noch etwas komplizierter realisiert, weil dann unter Umständen viele Anforderungen innerhalb von wenigen Sekunden hat kommen und da können Sie nicht so lange warten, bis der mit einer Bearbeitung fertig ist, sondern da müssen Sie unter Umständen das anders, ein bisschen anders strukturieren. Aber im Prinzip passiert überall dasselbe. Das hier wäre sowas wie der Webserver. Das hier wäre sowas wie der Webbrowser, den Sie auf Ihrem Rechner laufen lassen können. Und die Antwort ist implizit auch eine Bestätigung, dass man die Anforderung erhalten hat. Das heißt also, es ist nicht so, dass nach Erhalt der Anforderung eine Bestätigung zurückgeschickt wird, sondern die Bestätigung ist implizit durch die Antwort gegeben. Wenn keine Antwort kommt in einer, sagen wir so, festgelegten Zeit, dann schickt der Client die Anforderung nochmal, weil er nämlich annimmt, dass unter Umständen die Anforderung verloren gegangen ist oder die Antwort verloren gegangen ist. Das nächste, so Beispiele von Services oder Dienste. Das eine ist was sie sehr häufig anfinden, ist ein Dateiservice. Und da geht es darum, um eine Datenspeicherung. Und zwar zentralisiert, kann man hier sagen, aus Benutzerperspektive. Also hier aus Benutzerperspektive. Physisch können die Daten verteilt sein. Also hier physisch können Dateien über mehrere Rechner bzw. Platten verteilt sein. Und es ist nur so, dass der Benutzer das Gefühl hat, er interagiert mit einer zentralen Einheit genauso, wie sie das beispielsweise mit ihrem Filesystem lokal auf dem Laptop haben. Ein Beispiel ist hier dieses NFS und das ist ja typischerweise sicherlich auch hier im Einsatz. Das ist das, was am weitesten verbreitet ist. Und das unterstützt also Windows, unterstützt Unix, Linux, macOS. Da gibt es eine ganze Reihe, also nahezu alle Systeme unterstützen das Netzwerk-File-System. Das Ganze läuft so ab, wenn ein Client-Prozess beispielsweise auf Ihrem Laptop einen Aufruf für das Dateisystem hat, beispielsweise Ihr Explorer oder das Äquivalente, dann kommen Sie nicht auf Ihr lokales Dateisystem, sondern zunächst auf ein virtuelles Dateisystem. Dort wird aufgrund von der ID und von der Information, von den Metadaten der gewünschten Datei entschieden, ist diese Datei lokal. Dann geht das ganz normal über das Unix- oder Windows-Dateisystem. Falls es nicht lokal ist, dann gibt es so eine kleine Softwareeinheit, die erstellt eine Anfrage, die übers Netz verschickt wird an den entsprechenden Server. Das heißt also, dieser Client muss natürlich ja wissen, an welchen Rechner er sich wenden muss. Dort wird es dann auf das Dateisystem weitergeleitet, zum Dateisystem weitergeleitet und da erfolgt dann der Zugriff auf die Platte, wo die Daten drauf sind und dann geht die Datei denselben Weg wieder zurück, bis es dann wieder beim Client ankommt. Und wichtig ist so hier wird entschieden, ist es lokal oder ist es entfernt. Und das kann man aufgrund von den Metadaten oder der ID von den Dateien erkennen, ob man hier lokal bleibt oder übers Netz geht. Und wichtig ist so, am Anfang findet ein sogenanntes, man spricht hier von Mounting, das heißt also hier, wo dieser entfernte Dateiserver hier bekannt gemacht wird. Und das ist etwas, was beim Start von dem Rechner hier durchgeführt wird. Das heißt, das gehört zu dem ganzen Bootvorgang von dem Betriebssystem dazu. Die andere wichtige Dienste sind beispielsweise die Namensservice und Sie kennen ja alle die MyTomb-Accounts, wo sie auch entsprechend verzeichnet sind. Da sind alle Mitarbeiter, alle Studierenden auch verzeichnet. Und typischerweise wird, wenn Sie sich irgendwo einloggen wollen, ist es typischerweise so, dass von diesen Namensservern auch Informationen über Sie bereitgestellt wird, beziehungsweise Login-Daten, beziehungsweise Passwörter etc. Es ist in den meisten Fällen ist es so, dass auf den lokalen Maschinen, außer jetzt Ihren eigenen, auf den lokalen Maschinen sind Sie nicht mehr separat registriert, sondern das Ganze geht alles über den Namensservice. Und da steht auch wieder zentralisiert, gilt dasselbe wie hier, sind typischerweise mehrere Rechner dahinter verborgen. Und nicht nur einer, aber Sie haben das Gefühl, MyTomb bzw. TUM Online ist ein System zentral, wo sie entsprechend verzeichnet sind. Dann gibt es noch den Zeitservice und der stellt synchronisierte Systemzeitrechner zur Verfügung und der holt sich typischerweise die aktuelle Zeit über Funk beziehungsweise durch Interaktion mit der Zeiteinheit, möglicherweise der Atomuhr in Braunschweig. Und alle anderen Rechner aktualisieren ihre lokale Zeit immer wieder in bestimmten Abständen. Warum machen sie das? Normalerweise ist es so, dass sie ja, oder wenn sie Dateien ändern, dann wird ja an sich der Änderungszeitpunkt wird als Metainformation drangehängt. Und diese Information bedeutet ja auch wieder zum späteren Zeitpunkt, dass man abfragen kann, wurde die Datei geändert, ist es immer das Original? Und jetzt, wenn Sie mehrere Kopien über mehrere Server verteilt haben und die entsprechenden Zeiten sind ja typischerweise wie die Uhren, die Sie haben, die laufen auseinander. Und Ihre Uhr kennen Sie auch, bei dem einen ist die Uhr schneller, bei dem anderen langsamer. Über kurz oder lang sind die nicht mehr synchron. Und dadurch, dass aber die aktuelle oder die Zeit, der Änderungszeitpunkt relevant ist, ob beispielsweise Aktualisierungen notwendig sind oder nicht, versucht man natürlich, möglichst synchronisierte Zeiten zu haben. Und das kann man nur machen, indem die entsprechenden Dateiservice, Namenservice oder alle anderen Rechner immer wieder den Zeitservice in bestimmten Zeitabständen kontaktieren, nachfragen, wie die aktuelle Zeit ist. Und wenn Ihre lokale Zeit leicht unterschiedlich ist von der aktuellen Zeit, dann versuchen Sie das Ganze aufzusynchronisieren, ähnlich wie Sie das machen mit der Uhr. Sie stellen sie vor oder zurück. Wobei das Zurückstellen machen Sie typischerweise nicht, weil es können ja Ereignisse zwischendrin stattgefunden haben, sondern was man macht, man lässt die Uhr langsamer laufen auf den Rechner, der seine Uhr vorstellen muss. Und wenn er dann die Zielzeit hat, dann leuchtet die Uhr wieder normal. So viel dazu. Dann World Wide Web können wir auch nochmal ganz kurz einsteigen. Hier ist es so, Sie haben natürlich den Client als Browser und den Webserver, der die entsprechenden Webseiten zur Verfügung hat und auch möglicherweise die Datenbank. Sie kennen die entsprechenden URLs, wie Sie das angeben. Da ist so, HTTP ist dieses Kommunikationsprotokoll, das also definiert, wie die Interaktion zwischen Client und Server erfolgt. Und wir haben ja gesagt, ein Protokoll definiert einmal die Syntax der Nachrichten, die ausgetauscht werden. Und auf der anderen Seite definiert ein Protokoll den Ablauf, in welcher Reihenfolge welche Nachrichten zwischen den beteiligten Einheiten ausgetauscht werden. Und dann der nächste Punkt, also hier, das ist HTTP, der nächste Punkt ist hier dieses www.11.in.tum.de. Das ist einfach die IP-Adresse von dem Rechner. Dann haben wir hier noch diesen Port, haben wir ja beim letzten Mal drauf angesprochen, dass wir gesagt haben, unter einem Rechner können ja mehrere Prozesse laufen, die übers Netz kommunizieren und die haben natürlich alle dieselbe IP-Adresse. Und jetzt ist so, dass natürlich für alle diese Prozesse kommen entfernte Nachrichten an und mit Hilfe dieser Ports kann man lokal vom Betriebssystem unterscheiden, welcher Prozess soll die entsprechende Nachricht bekommen. Es gibt über 65.000 verschiedene Ports. Es gibt einige Ports, die wohl definiert sind und beispielsweise ein Webserver interagiert immer über den Port 80. Und wenn Sie hier dieses weglassen, was man typischerweise auch macht, dann ist so, dann wird einfach der Default angenommen, dass hier bei einem Web wird die entsprechende Port 80 gemeint. Hier, das ist einfach das Verzeichnis und beziehungsweise wo die entsprechende HTML-Seite zu finden ist. Und jetzt gibt's noch andere Protokolle, zum Beispiel dieses HTTPS. Hier ist so, dass die Daten beziehungsweise also die Anforderungen verschlüsselt werden, weil Sie können natürlich mit so einer Anforderung auch Ihr Passwort rüberschicken. Und wenn Sie HTTP hernehmen, dann wird das Passwort in Plain Text übertragen. Das heißt, jeder, der die Nachricht abgreift, kann Ihr Passwort mit der Account-Information im Klartext lesen und kann es auch nutzen. Mit HTTPS ist so, dass verschlüsselt wird. Und die Verschlüsselung wird jedes Mal bei jeder Session neu ausgelotet bzw. ausgemacht zwischen den beteiligten Partnern. Das heißt, man verwendet nicht immer dieselbe Verschlüsselungs-, die Methodik verwendet man dieselbe, aber die Schlüssel sind unterschiedlich. File, das verwenden Sie, um eine URL zu verwenden, um auf eine lokale Datei bei Ihnen auf der Platte zuzugreifen. FTP verwenden Sie, um auf eine Datei zuzugreifen, die auf einem entfernten Rechner liegt und Sie wollen einen Transfer machen. Und das letzte ist Mail-to. Das sehen Sie typischerweise auch, wenn Sie eine Webseite haben und da ist ein Name angegeben, Sie klicken drauf und dann öffnet sich Ihr Mailer und Sie können dann entsprechende Mail an die Person verschicken. Die Funktionen, die wichtigsten Funktionen, die Ihr HTTP unterstützt, das ist einmal GET. Damit können Sie eine Ressource, das heißt eine Webseite, herunterladen. Sie können das Gegenteilige machen, nämlich hier PUT, nämlich einfach eine Webseite unter der Ziel-URL ablegen. Und POST ist so, dass Sie hier ganz normal auch binäre Daten und binäre Informationen dort platzieren bzw. ablegen können. Weil mit PUT ist es typischerweise so, dass Sie eine HTML-Seite dort auf dem Server platzieren können. Dagegen hier mit POST ist so, da können dann die entsprechenden, das sind so Namen, Wertepaare, die beispielsweise aus einer Interaktion von der Webseite stattfinden. Wenn Sie so ein Formular haben, dann können Sie ja ausfüllen, mein Name ist das, meine Matrikelnummer ist das und da können Sie so ganz verschiedene Daten ausfüllen und das wird entsprechend mit Name-Wertepaare über POST an den Server geschickt. Das ist ja keine HTML-Seite, die Sie da ausfüllen, sondern einfach ein Formular, aus dem eine Datenmenge entsteht und die wird dann dort übertragen. Und da können Sie natürlich auch binäre Daten übertragen. Das Letzte in dem Zusammenhang, was Sie in vielen Fällen ja finden, ist so eine Anbindung an eine Datenbank. Sie haben hier einen Webbrowser, haben hier den Webserver, der die entsprechenden Gets, Puts und Posts annimmt. Dann habe ich hier eine Ausführungsumgebung. Das ist also hier so eine Ausführungsumgebung und die Servlets, das sind im Grunde genommen kleine Programme. Und weiß nicht, inwieweit jemand auch auf der Browserumgebung, da gibt es ja diese Applets, also diese kleinen Programme, die die im Browser ablaufen. Und die kommen dann zum Teil über Plugins oder über Add-ons, werden die in ihrem Browser eingebunden. Servlets ist was Ähnliches, nur läuft es nicht im Browser, sondern das Ganze läuft auf einer entsprechenden Umgebung des Servers. Und da gibt es eine ganze Menge von solchen Servlets. Und das, so eine Servlet-Engine, ist einfach eine Ausführungsumgebung, in dem die entsprechenden kleinen Programme ablaufen. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, beispielsweise ein Servlet, das dann auf eine Datenbank zugreifen kann und das dann auch die SQL versteht und entsprechend auf eine SQL-Datenbank zugreifen kann. In JDBC, das ist hier, wenn so ein Servlet, können Sie in Java programmieren. Und in Java gibt's also hier diese Bibliothek, die Ihnen erlaubt, auf Datenbanken zuzugreifen, um beispielsweise entsprechende SQL-Statements auch ausführen zu können. Und also hier, das ist nur eine entsprechende Bibliothek, um SQL-Statements auch auszuführen und dann entsprechend auf relationale Datenbanken zuzugreifen. Und das ist einfach eine Erweiterung für Java. Und diese JDBC oder diese Erweiterung, das ist nicht nur, dass sie spezifisch für Servlets sind, sondern das ist spezifisch für Java und können Sie natürlich auch für Ihre Java-Servlets verwenden. Und vom Ablauf her ist so, die Anfrage kommt hier, beispielsweise hier erkennt man, dass ein Servlet gemeint ist, dann wird das entsprechende Servlet aufgerufen, das Programm wird ausgeführt, greift auf die Datenbank zu. Dann ist typischerweise so, dieses Servlet baut eine HTML-Seite zusammen und diese HTML-Seite wird an den Webserver übergeben und der schickt es dann entsprechend wieder zurück an den Browser. Und da gibt es dann noch ganz verschiedene Varianten. Das beispielsweise ist ja so, dass wenn Sie es rein so machen, dass natürlich zuerst das hier ausführt, also die Anforderung rübergeht, dann das hier ausgeführt, dann geht's hier rauf und dann hier rüber und darüber. Das kann unter Umständen relativ lange dauern. Und darum gibt es natürlich so eine Variante von dem Backend hier, wo Sie unter Umständen hier bereits Zwischenergebnisse auch auf der Browserumgebung sehen. Und damit der Benutzer nicht das Gefühl hat, er wartet so lange, sondern es wird ein Teil der Daten hier rüber geschickt, der wird bereits aufbereitet, auf dem Browser angezeigt und in der Zwischenzeit werden die restlichen Daten erarbeitet bzw. berechnet und die werden dann rüber geschickt. Und auf die Weise hat der Nutzer halt so das Gefühl, ja, da passiert was relativ schnell, aber im Grunde genommen sieht er halt nur einen Teil der Daten von dem. Also er wird mehr oder weniger so ein bisschen ruhig gestellt, dass das Ganze länger dauert. Den letzten Teil, den wir uns hier noch anschauen, ist so die Sicherheit in Verhaltenssystemen. Und das hat man sich ja nicht erst überlegt oder darüber Gedanken gemacht nach den ganzen NSA-Aktivitäten, sondern da hat man sich früher schon auch darüber Gedanken gemacht. Und der Punkt ist sicherlich so, die Frage ist natürlich, dass das Ganze immer ein Kompromiss ist. Nämlich, wie viel investieren Sie und wie viel Sicherheit bekommen Sie oder sind Sie mit weniger zufrieden und akzeptieren Sie einfach ein geringeres Sicherheitslevel. Und die Problematik oder die Situation, wenn Sie natürlich ein nicht vernetztes System haben, dann kann man sich natürlich vorstellen, die Rechner mit aller Information sind in einem Raum, Sie bauen sich eine einbruchsichere Tür und einbruchsichere Fenster drumherum und den Schlüssel hat dann nur ein paar ausgewählte Personen und damit haben sie natürlich einen sehr guten Schutz. Das nützt ihnen natürlich nichts für verteilte Systeme, weil bei verteilten Systemen ist halt immer so, sie können natürlich den komplett vom Netz abhängen, aber dann können Sie natürlich auch keine Dienste im Netz mehr nutzen. Das heißt, hier haben Sie wieder so den Trade-off. Ich möchte raus, aber einerseits will ich, dass keiner rein kann. Und die Problematik, gerade wenn man sich ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, im Bundestag, den Einbruch da dorten, ist natürlich so, die Problematik, die da vorherrscht, ist nicht vergleichbar mit dem, den Sie beispielsweise in einem Unternehmen oder auch beispielsweise an der Hochschule haben. Wenn hier an der Hochschule, gut, wir hängen ja alle über dem LRZ am Netz dran, und wenn hier von außen ein Angriff halt erfolgt, dann und die entsprechenden Rechner, die angegriffen werden, sind nicht sicher, dann werden sie sofort abgehängt. Das heißt also, dann gibt es keine Verbindung mehr nach außen. Und der Zugang nach außen ist erst wirklich dann wieder möglich, wenn sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen auch getroffen haben und das System nachweislich sicher ist. Im Bundestag ist so, wenn man sich das anschaut, jeder Abgeordnete hat seine eigenen Rechner. Jeder kann mehr oder weniger installieren, was er will. Und also hier zum Beispiel ein Unternehmen, sie können nicht installieren, was sie da wollen, sondern in Unternehmen ist so, dass zum Teil die USB-Ports geschlossen sind. Sie können über USB keine Daten reintun. Aber im Bundestag ist so, dass mehr oder weniger jeder frei machen kann, sage ich mal, IT-technisch, was er will. Und auf der anderen Seite ist es so, dass sie natürlich auch sagen, sie wollen aber nicht, dass die BSI auf ihre Daten da schaut, weil sie haben natürlich Angst, dass da die entsprechende Bundesregierung unter Umständen sie ausspäht. Und deshalb zieht sich das ewig lange hin. Da wird davon geredet, ja, man muss neue Rechner anschaffen, ist sicherlich vollkommen überzogen, stimmt sicherlich nicht, sondern Sie könnten in einem Unternehmen, könnten Sie diese Problematik sehr viel leichter in den Griff bekommen. Genauso auch hier wäre dasselbe, wenn Sie an einem Lehrstuhl einen Rechner haben, der unsicher ist, der wird übers LRZ abgehängt, da werden Sie gar nicht gefragt. Und das kann man natürlich im Bundestag nicht machen, aufgrund von den Freiheiten der entsprechenden Abgeordneten. Die Sicherheitsanforderungen, um was geht's da konkret? Natürlich das eine, die Garantierung der Identität eines Absenders, wenn einer eine Nachricht schickt, dass die auch wirklich von dem kommt und nicht von jemand anders. Dann, man möchte das Mithören verhindern, wie die NSA das natürlich macht. Man möchte auch die Integrität von Nachrichten sicherstellen. Damit meine ich, dass jemand eine Nachricht abfängt, die modifiziert und wieder weiterschickt. Das heißt, die Nachricht kommt ursprünglich von jemand, von einer Person, die Sie kennen, hat aber eine echt etwas andere Nachricht geschrieben, die dann leicht modifiziert worden ist. Und was man auch verhindern will, das Wiedereinspielen von Nachrichten. Das heißt, jemand fängt sie ab und spielt sie wieder ein und kann auf diese Weise vielleicht Passwörter oder solche Sachen erfassen. Die entsprechenden Schadsoftware, die es gibt, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche. Man spricht hier immer Schadsoftware von Malware. Und da ist es so, es gibt die Computerviren. Das sind sich selbst verbreitende Programme, die sich in andere Rechner einschleusen. Dann gibt es was Ähnliches wie ein Computerwurm, der aber in eine Software eingebettet ist und darüber sich vervielfältigt. Dann ist natürlich so ein trojanisches Pferd, wie schon der Name sagt, er täuscht vor, er wäre eine nützliche Anwendung, macht aber dann ganz was anderes. Dann gibt es Spam, denn das kennen Sie auch mit den ganzen Nachrichten oder mit irgendwelchen afrikanischen Connections, die Ihnen irgendwelche Millionen von Dollar zur Verfügung stellen wollen und nur Ihr Account zum Transfer von dem Geld benötigen. Und der Begriff, interessanterweise, Spam, woher das kommt von England, aus dem Zweiten Weltkrieg, und zwar von der Rationierung vom Essen. Und da gab's Spiced Ham. Und der wurde so in der Massenverteilung in der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Und nachdem das ja auch so ist, also natürlich nicht unerwünscht, sondern die Leute wollten ja auch an sich Essensversorgung haben, aber dieses Spiced Ham war wirklich unbeschränkt und überall verfügbar. Und genauso haben sie das natürlich mit den Nachrichten auch. Die sind überall und unbeschränkt verfügbar, aber natürlich in vielen Fällen nicht wirklich erwünscht. Dann Spyware, das forscht einfach so den Rechner bzw. das Verhalten vom Benutzer aus, macht zum Teil einfach so ein Logging und sendet die Daten an den Hersteller. Und natürlich machen das auch Hersteller wie Amazon und so weiter, wo sie herausfinden wollen, wo ihr Interesse ist. Und aufgrund von dem Interesse können sie dann beispielsweise beim nächsten Mal die Produkte vorschlagen und sagen, Sie haben doch öfters hier sich für Kinderwagen interessiert. Sie erwarten wahrscheinlich ein Baby. Und hier gibt's entsprechend Seiten für Windeln oder sonstige Sachen. Die Phishing, das ist ja eher an geheime Daten zu kommen, was man von Banken her kennt. Adware, das ist hier das Advertisement, also Reklame. Und das kriegen Sie oft immer mit, wenn es auch Public Domain Software ist. Und wenn Sie nicht genau drauf schauen, dann ist so ein kleines Kästchen ist angekreuzt und dann wird automatisch so ein Adware-Software installiert. Und das merken Sie zum Teil gar nicht, sondern auf einmal poppen Fenster hier auf, poppen Fenster da auf und die sind dann wirklich so, dass sich die auf relativ weit unteren Ebenen in Ihrem System etablieren. Und jedes Mal, wenn Sie das System starten, sind die schon da. Und da muss man dann wirklich genau schauen, wie man die wieder aus dem infizierten Rechner wieder rauskommt. Die Dialer, die gibt's nicht mehr so wie früher. Das waren ja die, früher gab's ja die teuren 900er oder 190er Nummern, wo also extrem viel pro Minute, weiß ich jetzt gar nicht, ob das... Weiß ich nicht, aber es waren sehr teuer, die Preise, und da ging es natürlich sehr schnell, dass sie auf einmal da hunderte von Euro Schaden hatten, weil da entsprechende Anrufe irgendwo in die Südsee oder sonst wo stattgefunden haben oder wo auch die teuren Pornoseiten da kontaktiert wurden. Und die haben sie zum Teil auch gekriegt durch bestimmte Seiten, und die haben sich im Hintergrund installiert. Das eine Möglichkeit für die geheime Übertragung von Informationen besteht in der Verschlüsselung. Und die Verschlüsselung, da gibt es zwei unterschiedliche Arten. Und insgesamt kann man also sagen hier, der Klartext ist auf der Seite des Senders natürlich. Bevor die Daten übertragen werden, werden sie modifiziert. Und beispielsweise, wenn jetzt jemand mithört, für den ist das Ganze nur so eine uninterpretierbare Bitfolge. Der kann damit nichts anfangen. Und erst der Empfänger, der generiert daraus wieder den Klartext. Also der Empfänger, und aber während der Übertragung zwischen beispielsweise Webbrowser und Webserver wird also nur so eine uninterpretierbare Bitfolge verschickt. Und das ist natürlich wichtig, beispielsweise bei Online-Bestellungen, da läuft natürlich Passwort, da laufen Kreditkartennummern, da laufen Informationen möglicherweise über Ihr Konto. Also es laufen ja hier sensitive Daten, die da übertragen werden. Und das möchte man natürlich nicht, wenn jemand die Nachricht abfängt, dass er dann daraus die entsprechenden Informationen über Sie halt bekommt und die Kreditkartennummer möglicherweise woanders nutzt. Es gibt zwei ganz unterschiedliche Verfahren, die hier möglich sind. Und da gibt es einmal das symmetrische Verfahren und das asymmetrische Verfahren. Und das symmetrische Verfahren, das ist etwas, was man jetzt vom Militär oder von früher, von lange, lange zurück eigentlich schon kennt. Da ist es so, Sie haben hier den Klartext auf Senderseiten, Sie haben einen Schlüssel und mit dem Schlüssel erzeugen Sie so einen chiffrierten Text. Und dieser chiffrierte Text wird übertragen und hier kommt der chiffrierte Text an und dann verwenden Sie denselben Schlüssel wieder oder das Äquivalente dazu und generieren daraus wieder den Klartext. Das Problem ist natürlich, dieser Schlüssel S, der muss geheim bleiben, weil in dem Augenblick, wo jemand diesen Schlüssel hat, kann er alle Nachrichten, die Sie verschlüsselt haben, kann er natürlich auch wieder entschlüsseln und kann daraus den Klartext generieren. Und jetzt sieht man schon eine Problematik, die damit verbunden ist. Nehmen Sie an, ich habe hier den Sender A. Und dann kommuniziert er mit dem B und er kommuniziert auch mit dem C und tauscht da die entsprechenden Daten aus. Und jetzt braucht man sowas, jeweils einen eigenen Schlüssel für jede Kommunikation. Weil, wenn er hier denselben verwenden würde, könnte der C beispielsweise die Nachricht an den B lesen oder umgekehrt. Er braucht also für jedes Paar braucht er einen eigenen Schlüssel. Und die Frage, die sich natürlich auch stellt, wie kann man diesen gemeinsamen geheimen Schlüssel austauschen? Den können Sie natürlich nicht über E-Mail verschicken, weil wenn da der Schlüssel drüber geht, dann hat er den ja jeder und kann damit effektiv was anfangen. Also brauchen Sie einen anderen Kanal. Beispielsweise, Sie können jemand den Schlüssel persönlich überreichen. Sie können den auch mit einem Brief verschicken. Das heißt also auf komplett andere Weise und ihn damit bekannt machen. Und die entsprechenden Verfahren, die es hier gibt, ist das DS, Triple DS, ist natürlich so das Dreifachere sicher, IDEA, da gibt es noch andere Verfahren, die hier genutzt werden. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, im Grunde genommen hat man ja schon sowas zur Caesars Zeiten, was Vergleichbares. Und hier kann man sich überlegen, nämlich Nachrichten, die Boten übertragen haben. Und ich habe hier effektiv so eine Scheibe und auf der äußeren Scheibe habe ich die Buchstaben im Originaltext, also hier Buchstaben im Originaltext. Und hier im Inneren die Buchstaben im verschlüsselten Text. Und was man natürlich jetzt hat, wissen musste, wie drehe ich meine zwei Scheiben? Nämlich das Ganze, wenn ich hier beispielsweise, mein Schlüssel ist 3, in dem Fall, ich muss um 3 Buchstaben verschieben, dann sieht man schon, aus den entsprechenden Werten, hier stehen die Buchstaben übereinander, aus einem V wird ein Y und so weiter. Und beim Empfang drehe ich das Ganze einfach wieder zurück um diese 3 Stellen. Das heißt, ich mache hier 3 Stellen nach links und dann kann ich daraus wieder den entsprechenden Klartext generieren. Und mein Schlüssel ist hier nämlich diese Anweisung, dreh die Scheibe um 3 Stellen nach rechts oder beim Entschlüsseln dreh die Scheibe um 3 Stellen nach links. Und auf diese Weise hat man genau das, was man bei der symmetrischen Verschlüsselung hat. Und nur ist so, dass sie natürlich jetzt nicht bei der modernen IT-basierten, dass sie hier mit Drehscheiben arbeiten, sondern sie haben hier typischerweise einen Text und wenden daraus jetzt beispielsweise einen Schlüssel an von 46 Bits und dann multiplizieren sie das Ganze entsprechend oder lassen darauf ein Verschlüsselungsverfahren ablaufen und der Schlüssel ist hier beispielsweise 64 Bit lang oder 128 Bit lang und wenn das auf der Empfängerseite ankommt, dann wenden Sie einfach das Inverse an, denselben Schlüssel, aber jetzt invers drauf angewendet und kriegen daraus den Klartext wieder. Die Problematik ist schon so, nämlich den Austausch der Schlüssel. Das ist etwas einfacher im nächsten Verfahren bei dem asymmetrischen. Und da muss man sich das Ganze so vorstellen, ich habe jetzt nicht mehr einen Schlüssel, sondern ich habe 2. Und die 2 Schlüssel, die gehören zusammen, also dieses Schlüsselpaar. Und ich habe sozusagen einen privaten Schlüssel und ich habe einen öffentlichen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel, wie man schon sagt, den kann man öffentlich haben. Und den kann man auch ganz normal per E-Mail verschicken. Und dagegen der Private ist typischerweise so, den behalten Sie für sich und den geben Sie nicht raus. Das ist Ihr Privater und der sollte speziell geschützt werden. Und der Punkt ist jetzt hier, wenn ein Sender an den Empfänger was schicken möchte, dann nimmt er hier diesen öffentlichen Schlüssel, der zum Empfänger gehört. Das heißt also, jede Person oder jeder Rechner hat einen öffentlichen und einen privaten. Die gehören zusammen. Man nimmt hier von dem Empfänger den öffentlichen Schlüssel, verschlüsselt das. Jetzt, wenn hier ein Angreifer da ist, dann kennt der zwar den öffentlichen Schlüssel, aber er kennt natürlich nicht den privaten. Und der Punkt ist jetzt so, dass man also hier, dass es Ihnen nichts hilft, wenn Sie den öffentlichen Schlüssel kennen. Wenn Sie den öffentlichen Schlüssel hier anwenden, ist es nicht so, dass Sie einfach den Invers anwenden und dann bekommen Sie den Klartext. Wenn Sie das machen, Sie bekommen nur Müll. Das heißt, da kommt keine relevante Information raus. Sondern, um hier aus der Information wieder Klartext zu bekommen, brauchen Sie diesen privaten Schlüssel. Der private Schlüssel ist auch nicht ohne weiteres außer dem öffentlichen Schlüssel berechenbar. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht sagen kann, okay, ich habe den öffentlichen, ich habe eine Stunde Rechenzeit und daraus kann ich den entsprechenden privaten Schlüssel berechnen. Weit gefehlt, den kriegen Sie nicht. Sondern das Ganze geht über ein spezielles mathematisches Verfahren, dass die hier über die beiden Schlüssel hängen mit Primzahlen zusammen und durch die Primzahlenzerlegung. Und da ist so, dass Sie typischerweise, wenn Sie einen Schlüssel haben, können Sie den anderen Schlüssel mathematisch nicht berechnen, so ohne weiteres. Das ist genau das, was man sich hier zunutze macht, dass hier der öffentliche, also hier der geheime Schlüssel, nicht ableitbar ist. Der Schlüssel ist typischerweise, die Länge ist sehr viel länger als wie bei dem symmetrischen Verfahren. Bei dem symmetrischen Verfahren, da rechnet man mit 56 Bit, 64 Bit oder 128 Bit für die Schlüssel oder vielleicht sogar, wenn man noch sicherer macht, mit 256. Bei dem asymmetrischen Verfahren ist 512 schon an der untersten Grenze, sondern hier ist es eher so, dass es aufwärts geht, 2048 oder auch 4096 oder 8000 noch was. Das heißt also, die Anzahl der Bits, die zum Schlüssel gehören, sind natürlich erheblich länger und das hat die Konsequenz, dass die Berechnung des Chiffretexts natürlich erheblich langsamer ist. Man redet von einem Faktor von circa 1000-mal langsamer als wie der entsprechende symmetrische Verfahren. Und das ist natürlich für schnelle Interaktion dann nicht so geeignet. Was man jetzt heutzutage oft macht, dass man das asymmetrische Verfahren und das symmetrische Verfahren miteinander kombiniert. Und zwar folgendermaßen, wir haben ja vorher gesagt, ein Problem des symmetrischen Verfahrens ist der Austausch des geheimen Schlüssels, beispielsweise über Brief und so weiter. Und es wäre natürlich ja schlecht, wenn Sie bei Amazon was bestellen und Sie verwenden ein symmetrisches Verfahren, dann heißt es, Amazon schickt Ihnen in den nächsten Tagen einen Brief, da ist der Schlüssel drin und das können Sie dann für die eine Bestellung verwenden. Und für die nächste Bestellung in 2 Wochen kriegen Sie wieder einen Brief. Und das ist natürlich umständlich hoch 3. Und jetzt macht man das Ganze anders. Jetzt wird für jede Session, den Sie mit so einem Anbieter haben und den wollen Sie gesichert Daten austauschen, wird zunächst mit einem asymmetrischen Verfahren ein Schlüssel zunächst generiert und der wird dann ausgetauscht. Und nachdem ja der öffentliche Schlüssel ja bekannt ist, und über dieses asymmetrische Verfahren kann also der geheime Schlüssel ausgetauscht werden und für die weitere Kommunikation nutzen Sie dann nur mehr den symmetrischen geheimen Schlüssel und der gilt dann immer nur für eine Session. Beim nächsten Mal gilt wieder ein komplett neuer asymmetrischer Schlüssel. Ein neuer symmetrischer Schlüssel. Und auf diese Weise ist so, dass die Initialisierung vielleicht etwas länger dauert, weil hier die Schlüssel ausgetauscht werden, aber hinterher geht das Ganze dann relativ schnell. Und das wird typischerweise jetzt so an sich in der Praxis verwendet. Ein Aspekt, der mit der Verschlüsselung zusammenhängt, ist die Identitätsprüfung. Identität bedeutet hier, ist die Nachricht wirklich von der Person, die er vorgibt? Oder hat derjenige die Nachricht geschickt oder angefordert? Und da gibt es natürlich ja unterschiedliche Möglichkeiten, die hier eine Rolle spielen. Ich kann natürlich sagen, die Identität kann ich prüfen über das Passwort. Das Passwort weiß nur die Person. Wenn das Passwort kommt, nehme ich an, dass das nur von der Person ist. Oder ich check den Ausweis oder eine Chipkarte, die er reinstecken muss. Oder eine Charakteristik wie Fingerabdruck. Oder ich schaue, er muss sich vorne hinstellen und ich schaue in die Iris rein und schaue nach, ob da das Auge übereinstimmt. Oder durch unbewusste Aktionen von einer Person, nämlich die Art und Weise von der Unterschrift. Und da gibt es auch Möglichkeiten. Also ich habe vor kurzem auch mal Studien gesehen. Sie kennen ja Smartphones und mit Smartphones ist so, interagieren Sie mit Wischverhalten und so weiter auf der Art und Weise. Und dass Sie aufgrund von der Interaktion relativ gut eine Person identifizieren können, wer das ist. Sie können also lernen, wie so eine Person ein Wischverhalten da hat, wie es Sachen aufruft. Und nach einer gewissen Lernphase können Sie mit weit über 90% sagen, das ist jetzt genau die Person. Und dann können Sie natürlich auch immer eine kontinuierliche Authentifizierung machen und sagen, hat die Person jetzt genau dieses Smartphone oder wurde das jetzt von Ihnen geklaut und jemand versucht jetzt darauf zuzugreifen. Und Sie können dann, ohne dass da ein Passwort eingegeben worden ist, sagen, das ist nicht der Benutzer. Und das können Sie aufgrund von diesem Art und Weise, wie Sie mit Ihren Fingern auf dem Smartphone, beziehungsweise gilt natürlich dasselbe, auf den iPads umgehen. Die verschlüsselte Übermittlung des Passworts, ich kann natürlich das Ganze kopieren. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit einer digitalen Unterschrift. Das wird ja auch bei den Ämtern jetzt halt eingeführt und unterstützt. Und das funktioniert interessanterweise ganz ähnlich wie die asymmetrische Verschlüsselung. Und zwar geht es jetzt darum, bei der digitalen Unterschrift, wenn Sie hier sicher überlegen, dass Sie hier sagen, ich habe hier den Sender und ich habe hier den Empfänger, dann hat ja der so ein S privat und ein S public. Und jetzt möchte der hier eine Unterschrift übers Netz schicken. Und was der hier macht, der unterschreibt mit seinem privaten Schlüssel. Das heißt also, der nimmt also beispielsweise die Daten, die hier sind, und verschlüsselt diese mit seinem privaten Schlüssel. Und das ist der private Schlüssel, den nur er kennt. Und was man da jetzt hat verschlüsselt, ob das die ganzen Daten sind oder wirklich nur die Unterschrift, gut, das kann man ja dann vereinbaren, was hier notwendig ist. Und was der hier bekommt, nach der Übertragung, der Empfänger, der bekommt jetzt hat die mit dem privaten Schlüssel verschlüsselten Daten. Und das ist das Interessante bei dem asymmetrischen Verfahren. Der wendet jetzt hier dieses S-Pub drauf an. Und daraus bekommt er den Klartext der Unterschrift. Das heißt also hier, bei dem asymmetrischen Verfahren ist es nicht nur so, dass man den öffentlichen Schlüssel anwendet und wendet den privaten an und bekommt dann den Klartext, sondern es gilt auch das Umgekehrte. Ich wende den privaten Schlüssel an und wende darauf meinen öffentlichen Schlüssel an und bekomme daraus wieder den Klartext. Das heißt also hier, ich mache einfach das Umgekehrte und bekomme daraus die entsprechende Unterschrift, weil man nämlich hier jetzt annimmt, der Private ist nur dem entsprechenden Sender bekannt. Und das versucht man zu realisieren mit diesen Zertifikaten. Und zwar ist es dort so, dass Sie hier am Anfang von einem vertrauenswürdigen Einheit, das ist ähnlich wie bei einer Bank oder was auch immer, die stellt Ihnen ein Zertifikat zur Verfügung. Und in diesem Zertifikat ist der öffentliche Schlüssel von S drin enthalten. Da ist aber so, das ist ungefähr so, als wie wenn Sie einen Umschlag haben und da ist ein Blatt Papier drin, aber den Umschlag, den können Sie nicht öffnen. Der ist also versiegelt. Gut, also beim Versiegelten könnte man sagen, ich kann den aufbrechen und kann reinschauen, aber da ist es jetzt so, dass der so versiegelt ist, dass Sie den nicht aufmachen können, weil der mit dem privaten Schlüssel von diesem Trust Center verschlüsselt ist. Und jetzt ist natürlich so, dass Sie hier das Zertifikat verschlüsseln, das Zertifikat zum Empfänger schicken und das beinhaltet SPUB, aber verschlüsselt. Das ist ja hier dran enthalten. Und wenn der Empfänger das bekommt, dann holt er sich diesen öffentlichen Schlüssel vom Trust Center. Das heißt also, die Kommunikation mit dem Trust Center ist jetzt wohl definiert. Und da kann man natürlich sagen, da gehe ich zur Bank hin oder was auch immer und da kriege ich jetzt hier den öffentlichen. Wenn ich den öffentlichen habe, dann kann ich hier entsprechend das entschlüsseln und dann bekomme ich hier dieses SPUB. Und jetzt, wenn der mir Nachricht schickt und darin seine Unterschrift, dann kann ich das hier anwenden, dann weiß ich, das kommt von dem Sender hier. Und weil sonst könnte nämlich jemand sagen, er schickt mir einen öffentlichen Schlüssel und sagt, er ist der Müller, aber er ist gar nicht der Müller, sondern ist der Meier und tut so, als wenn er der Müller wäre. Und Sie glauben, dass Sie hier mit dem Richtigen kommunizieren. Mit diesem Trust Center versucht man hier auf diese Weise ein sicheres Zertifikat zu haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie das am WZW ist, aber zum Beispiel in der Informatik für gewisse Noten, also früher war es mal wenigstens so, für gewisse, jetzt verwendet man es nur mehr für Zwischennoten, weil jetzt das Ganze ja über TOM Online halt stattfindet, aber für Zwischennoten, Zwischenklausuren gibt es nicht so einfach die Möglichkeit, die einzutragen. Und da ist es so, dass sie die lokal verwalten und da brauchen natürlich die Studierenden ein Zertifikat, das hier von einem Trust Center, in dem Fall von der Informatik ausgestellt werden und dementsprechend auf die Noten halt zugreifen zu können. Und auf die Weise können sie hier auf eine sichere Art und Weise hier die Daten, beziehungsweise die Unterschriften austauschen. Und man sieht also hier das asynchrone Verfahren, das verwenden sie für zwei Sachen, nämlich einmal für zum Verschlüsseln von Informationen und auf der anderen Seite auch für die digitale Unterschrift. Das letzte von der Zusammenfassung kann man also sagen, gut, was haben wir gemacht? Datenbanken, Datenstrukturen, Grundlagenprogrammierung, Rechenarchitektur, Rechnernetze. Was ich jetzt noch machen würde, vielleicht noch ganz kurz eigentlich, das war jetzt zu weit, ganz kurz nochmal durchgehen. Ach, da ist es. Ganz kurz nochmal durchgehen für die Klausur. Und sicherlich jetzt hat von der Übersicht und von der Einführung, das war mehr so der allgemeine Teil. Und da wird man jetzt halt hier nicht die zentralen Sachen abfragen. Das Einzige, was man halt nur vorstellen kann, das sind so Teile, dass man halt weiß, was sind Bits und Bytes. Aber das sollte an sich jedem klar sein. Und wir würden jetzt nicht anfragen, wie viel Volt, ob das jetzt 1 Volt oder 5 Volt. Also solche Sachen würde man definitiv nicht anfragen, sondern und auch nicht, was ist Informatik. Das heißt, der Text, der hier drin steht. Was sicherlich ein zentraler Teil für die Klausur ist, ist so das Umfeld aus Datenbanken. Und das kommt ja aus dem Teilbereich sowohl von der Vorlesung als auch von der Übung. Und wenn Sie zurückgehen, es ist so, muss man sagen, also die letzten 5 oder 8 Jahre kam in der Klausur oder Wiederholungsklausur immer was über Datenbanken dran. Und klar ist so, dass natürlich der Datenbankentwurf eine Rolle spielt. Wir fragen natürlich nicht unmittelbar die Datenmodelle ab, die wir in der Vorlesung oder Übung verwendet haben, aber Sie sollten in der Lage sein, entsprechende Datenmodelle aus einem Text zu versuchen zu erstellen, wo Sie dann die entsprechenden Entitäten oder die Beziehungen auch identifizieren können und dann so ein IR-Modell auch angeben können. Sicherlich ist so, dass auch Normalisierung und Umsetzung eine Rolle spielt, aber auch wieder nicht im Sinne, dass Sie genau das auswendig lernen, was in der Vorlesung dran kam, aber Sie sollten wissen, wie man die Normalisierung macht und die entsprechende Umsetzung auch in Tabellen. Was auch natürlich simpel wissen sollten, wie bestimmte SQL-Statements, wie sie so Abfragen auch stellen können. Und es wird nicht abgefragt, welche anderen Funktionen gibt's und wir werden sicherlich jetzt nicht auswendig auch abfragen mit den ganzen Sachen, die ich da genannt habe, mit den Aggregatsfunktionen, aber natürlich so ein paar simple Sachen wie Summe oder Average oder Min oder Max, also die sind natürlich vom Namen her auch schon sehr einsichtig. Und wichtig ist an sich immer hier, dass Sie es vom Verständnis her umsetzen können. Rechnerarchitektur, muss man sagen, spielt weniger eine Rolle. Wenn man Maschinenbefehle anschaut, dann sollten Sie halt wissen, welche Kategorien es gibt. Wir hatten ja damals diese 4 Kategorien und welche Kategorien man hier hat, wir würden nicht einzelne Befehle hier abfragen. Also es sind ja nur diese 5 Kategorien. Und ein anderer Punkt, wo man auch damit was anfangen sollte, was ist überhaupt Pipelining? Und da brauchen Sie eigentlich nur an das Fließbanddenken von Ford bei der Herstellung von Fahrzeugen vor langer, langer Zeit in Detroit. Und das ist genau das, was da gemacht wird. Und Sie müssen also nicht, wenn Sie so, sagen wir so, im Prinzip ja wissen, wie das funktioniert, was man hier macht, dann passt das Ganze schon. Die Interndarstellung ist so, zum Beispiel bei Zahlen, das wurde in der Vergangenheit schon mal gefragt. Ist aber so, dass hier anstelle von zur Basis 10 haben Sie einfach zur Basis 2. Und im Prinzip habe ich ja gezeigt, wie so die Umwandlung ist von Zehner ins Zweier. Sie teilen einfach immer durch zwei und schauen sich nach, was ist der Rest. Und so der Reihe nach teilen sie einfach so alles und bekommen dann entsprechend die Einser-Darstellung. Bei der Systemsoftware ist so, dass man sagen kann, relevant sind nur, was sind denn die vier Hauptkomponenten von einem Betriebssystem und dass man halt unterscheiden kann, wenn Sie daran erinnern, ich habe Algorithmus, habe Programm und Prozess. Der Algorithmus ist sozusagen das Verfahren, was man hier lösen will, eine Instanzierung, das heißt, oder eine Realisierung mit einer Programmiersprache ist ein Programm. Können Sie beliebige Programmiersprachen nehmen. Und ein Prozess ist im Grunde genommen dann der Aufruf dieses Programms. Also diesen Zusammenhang, den sollten Sie an sich schon kennen, ist so, dass man natürlich nicht erwarten, dass Sie genau den Text so hinschreiben, wie das jetzt im Skript drin steht, aber Sie könnten es genauso, also steht auch nicht so drin, wie ich das jetzt gerade erklärt habe, aber wenn Sie es so erzählen, wäre das an sich auch schon, wäre das auch komplett zufriedenstellend oder wäre das komplett okay. Bei Algorithmus ist es auch so, es ist nicht notwendig, genau das auswendig zu wissen, sondern es sollten so ein paar Eigenschaften dabei sein, nämlich so die Vorschrift, die so eine Lösung repräsentiert. Objektorientiert, hier ist klar, das kam ja auch in der Übung dran von der Programmierung und das spielt natürlich dann schon. Bei der Programmierung war es typischerweise immer so, dass wir zum Teil mit Fülltext gearbeitet haben, wo sie dann entsprechende Programmteile einfügen mussten. Und dann sollten sie natürlich dann schon wissen, wie sie so ein Objekt erzeugen und wie die Vererbung stattfindet. Da muss man natürlich sagen, dass das relativ stark dann so auch aus der Übung herauskommt. Da sollten Sie entsprechend den Übungsteil natürlich anschauen. Am Freitag ist der Georg Roh nochmal da und der kann ja dann nochmal mehr dazu sagen. Rekursion oder Modularisierung sollten Sie wissen, was ist. Und Rekursion ist so, sollten Sie wissen, was das ist. Es ist nicht so, dass Sie jetzt die Formel auswendig lernen müssten für Fibonacci oder für Türme von Hanoi. Für die Summe, ja, das ist ziemlich offensichtlich. Also ich glaube, da ist jetzt nicht viel an Intelligenz dabei, um sich zu merken, wie man eine Summe iterativ oder rekursiv. Aber was natürlich dann schon gelegentlich gefragt worden ist, wenn Sie hier so eine Art Darstellung haben, wie sie das programmtechnisch mit entsprechenden Modulen halt umsetzen und wo stehen welche Parameter drin, wie schaut das Abbruchkriterium aus hier und da ist es typischerweise schon so, dass man hier auf solche einfache Rekursionen halt zurückgreift. Es gibt ja viel komplexere und das wird man natürlich dann nicht machen. Die Datenstrukturen ist so, kamen ja in der Übung auch zum Tragen. Da sollten Sie schon wissen, was Listen sind, was Warteschlangen sind, was Graphen sind. Sie sollten auch wissen bei den Verfahren, die verschiedenen Suchverfahren oder Sortierverfahren. Aber hier geht es uns auch wieder, dass Sie das umgangssprachlich erklären können. Also es ist nicht notwendig, dass Sie genau wortwörtlich erklären müssen, wie das hier bei den einzelnen Bubble Sort oder Insertion Sort oder Quick Sort stattfindet, sondern dass Sie das einfach auch mit Ihren Worten erklären können, wie sowas abläuft. Bei der Komplexität wird man auf jeden Fall nicht die Formel abfragen, die da drin enthalten ist. Aber Sie sollten halt wissen, was Sie bei Komplexität drin da verbirgt, nämlich mit dieser Zeit- oder Speicherkomplexität, wenn meine Eingabedaten wachsen, dass dann entsprechend auch mein Aufwand an Speicher oder mein Aufwand an Rechenzeit wächst und dass hier, wenn man sagt, O von n Quadrat, dass er quadratisch wächst oder O von n, dass er einfach linear wächst. Und solche Sachen, das sind relativ einfache Sachen, dass man mit denen was anfangen kann, aber sowas wird man jetzt halt nicht abfragen hier, wie diese Formel da ausschaut, sondern was man halt hier darunter versteht mit Zeit- und Speicherplatzkomplexität. Bei der Softwareentwicklung, da wird man natürlich jetzt nicht abfragen, wie man die Auswahl der Programmiersprachen da wählt, dass sie das hier da auswendig lernen. Es gibt hier die zwei unterschiedlichen interpretiert und übersetzt. Und das eine war ja so übersetzt, das wird einfach transformiert in ein internes Format und dann ausgeführt. Und bei dem interpretiert, habe ich öfters gesagt, wird einfach Zeile für Zeile immer wieder der Befehl ausgeführt. Und das heißt natürlich, bei einer Schleife interpretieren Sie das wiederholt. Aber so jetzt Software Engineering und so weiter, die Modelle für Analyse und Entwurf, da muss man natürlich dazu sagen, das Datenmodell ist genau das Identische, wie Sie das auch fürs ER-Modell lernen. Und Sie sollten bei den Modellen wissen, welche Modelle gibt's im Prinzip. Aber es geht nicht darum, dass Sie hier genau diese Auftragseingang und solche Sachen halt lernen müssten. Na, jetzt eigentlich nicht, würde man jetzt nicht fragen. Also dass Sie genau die einzelnen Dinge auswendig lernen müssen, das würde ich jetzt sagen, das ist außen vor. Aber dass Sie halt wissen, es gibt so eine strukturierte Vorgehensweise von der Entwicklung, dass man also hier sagen kann, ich gehe nicht drauf los, sondern ich habe so eine bestimmte Vorgehensmethodik. Aber wie jetzt die im Detail da ausschauen, das würde ich jetzt halt mal außen vor lassen. Grundlagen bei den Rechnernetzen, die Übertragungsmedien, das ist hier elektrisch Licht oder Luft gibt. Ich glaube, das ist jetzt, da muss ich jetzt nicht viel lernen. Und das müsste jeder von Haus aus wissen. Was ein lokales Netz ist und ein Weitverkehrsnetz ist, das sollte man schon wissen. Was man natürlich so wissen sollte, dieses Verfahren vom Ablauf, vom Prinzip her, wie das umgesetzt wird, dass Sie das heute informell beschreiben können, wie sowas passiert, und genauso bei dem entsprechenden WLAN, na, das brauche ich jetzt nicht, also das wird man nicht abfragen, die Animation, aber beim WLAN, dass man hier auch im Grunde genommen sich überlegt, wie die im Prinzip hier das abläuft. Bei dem www-Sachen, da ist es so, dass man gelegentlich an manchen Stellen so einen Lückentext hatten und dann musste man irgendwas mit HTML da einsetzen. Oder wo man also gesagt hat, okay, da fehlt irgendwas. Beispielsweise, wenn Sie Sachen haben wie Sie haben hier H1 und Sie brauchen ein Endetag und solche Sachen, also relativ einfache Sachen. Oder wie schaut es mit Listen aus, mit UL und UL, mit Listenelemente? Also da kamen schon in der Vergangenheit solche Sachen. Die hier bei den, was hier nochmal eine Rolle spielt bei dem TCP/IP, da kann man natürlich auch nochmal sagen, was hier auch nochmal auch relevant ist, ist so, was ist ein Protokoll im Prinzip, wobei hier das relativ ausführlich dort steht, aber man kann auch sagen, es geht um die Syntax der Nachrichten und es geht um den Ablauf der Kommunikation. Das heißt also, die Nachrichten, wie sie ausgetauscht werden. Das sind die zwei wichtigen Punkte, die da eine Rolle spielen. Und dann gibt es ja hier dieses Schichtenmodell, dass Sie hier also diese vier Schichten haben. Und dann sollten Sie halt wissen, was ist so im Prinzip die Aufgabe von der jeweiligen Schicht. Wobei wir das Ganze jetzt auch nicht so, dass Sie das hier fehlerfrei oder genau so auswendig runter übertragen, sondern dass Sie hier so die Aufgaben sagen können. Bei dem einen geht es um die Nachrichtenübertragung zwischen benachbarten Rechnern. Bitsequenzen spielt hier eine Rolle, die Übertragungsmodi, dann hier die Übermittlung von Paketen zwischen Endrechnern. Routing spielt hier eine wichtige Rolle, also die Wegewahl. Transport hier spielen Prozesse eine Rolle zwischen Endrechnern und hier sind halt Applikationsdienste. Da kann man sich halt immer merken, wenn ich mit Web, da spielt das HTTP eine Rolle oder FTP und solche Sachen. Und bei den Anwendungen hier heute geht es halt darum, die Client-Server, was das überhaupt ist. Und bei dem Web, wenn wir aber was abfragen, URL oder sowas, das wäre halt so ein Punkt. Und das andere bei der Verschlüsselung, dass Sie halt unterscheiden können, was symmetrisch und asymmetrisch ist. Einmal vor langer, langer Zeit hat man auch die Cäsar-Chiffre abgefragt. Aber ich glaube, wenn man das einmal gehört hat, dann sollte man das schon wissen, wie das funktioniert. Das haben die Leute vor 2000 Jahren, haben das auch schon verstanden. Also sollte man nach 2000 Jahren das auch verstehen, wie das geht. Und ansonsten hier noch die Informationen, wie so eine digitale Unterschrift halt funktioniert. Gibt sonst noch Fragen, Näheres zur Übung? Also es ist so, das Ganze ist eine integrierte Klausur. Es kommen Aufgaben aus der Vorlesung statt, Aufgaben aus der Übung. Ist so, wenn Sie zum Beispiel den Datenbankanteil, und da bin ich mir sicher, dass da was drankommt, weil es kam die letzten 10 Male kam was dran. Und da ist sicherlich so, dass sie auf der einen Seite kamen ja die Informationen wie ER-Modelle, Normalisierung, kamen ja in der Vorlesung dran, kamen aber auch alle in der Übung dran. Und genauso ist es mit der Programmierung, mit der Objektorientierung, mit der Java-Programmierung spielt das natürlich auch eine Rolle, wie beispielsweise dann so Methodenaufrufe und sowas ausschaut und wie dann entsprechend halt so Suchverfahren oder Sortierverfahren ausschauen. Und da spielt es dann weniger eine Rolle, dass Sie hier die beispielsweise rein programmieren können, in Java runterschreiben, sondern dass Sie die Methodik halt kennen und genauso halt bei den Datenstrukturen. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Ansonsten wünsche ich Ihnen erfolgreiche Klausur. Und viel Erfolg. Und dann sehen wir uns ja in, was ist das, Freitag in einer Woche, oder? Na. Donnerstag in einer Woche. Okay. Donnerstag in einer Woche. Gut. Dann viel Erfolg. Wiederschauen.